ARD. Unter Büchern die 1, 2, 3 der Woche.
Und hallo, ahoi, zu den drei Tipps der Woche. Wie immer hier am Freitag und heute mal wieder eine bunte Tüte, sehr unterschiedliche Themen. Und da muss ich jetzt mal kurz ausholen. Als im Mai 1945 das nationalsozialistische Deutschland kapituliert hatte, war der Zweite Weltkrieg in Europa beendet. Die Alliierten hatten Hitler und seine Verbündeten besiegt, aber eben nur in Europa. Am anderen großen Kriegsschauplatz in Asien wurde weitergekämpft. Das Kaiserreich Japan, mit Hitler verbündet, war schon Jahre vor seinem offiziellen Kriegseintritt 41 in China eingefallen und agierte an mehreren Stellen Asiens mit äußerst brutalen Methoden der Kriegsführung. Erst am 15. August kapitulierte dann auch Japan, und das, weil sich eine große Waffe gemeldet hat, die Atombombe. Beendete den Zweiten Weltkrieg auf brutale, grausame und bis heute traumatisierende Weise. Und wie dieser Abwurf möglich wurde, heute, vor 80 Jahren, das erzählt uns ein neues und unheimlich spannendes Sachbuch, das wir hier gleich vorstellen. Unser zweiter Tipp führt auch in die Weltgeschichte, und zwar in die Biografie einer wichtigen Künstlerin des 20. Jahrhunderts, Paula Modersohn-Becker. Genau, wir reisen nach Worpswede. Ja, und unser erster Tipp, der führt nochmal ganz woanders hin, zu einem Zustand, der glücklicherweise immer mehr in die Sichtbarkeit rückt. Katrin Schaudig und Katrin Simonsen, Hot Stuff, Wechseljahre to go. Wir sind 9 Millionen. Kennen Sie diesen Hashtag? Er ist einer von vielen Zusammenschlüssen, die für eine ganz besondere Sichtbarkeit kämpfen. Über 9 Millionen Frauen in Deutschland sind zwischen 40 und 55 Jahre alt und somit vermutlich in den Wechseljahren, also medizinisch der Perimenopause oder frühen Postmenopause. 2 Drittel der Frauen ungefähr leiden unter Beschwerden und etwa 1 Drittel davon unter sehr schweren Beschwerden, psychisch und körperlich. Diese Beschwerden verursachen unter anderem massive Schadensfälle in der Arbeitswelt. Trotz dieser bemerkenswerten Zahl wird das Thema weitgehend ignoriert. Die Wechseljahre, ein Thema, das in den vergangenen Jahren zwar mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, aber bei weitem noch nicht genug, sagt Dr. Katrin Schaudig. Sie ist Gynäkologin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Viele werden sie kennen durch den Podcast Hormongesteuert, den sie zusammen mit MDR-Redakteurin Katrin Simonsen seit 2023 veröffentlicht, auch hier in der ARD-Audiothek natürlich zu haben. Und jetzt ist ein Buch zum Podcast erschienen, Hot Stuff. Wechseljahre Wissen to go, erschienen im DTV-Verlag. Und Katrin Schaudig war bei uns zu Gast, hat sich mit meiner Kollegin Caroline Knappe unterhalten. Und da hören wir jetzt mal rein.
Frau Schaudig, einige kennen Sie ja vielleicht schon aus dem Podcast Hormongesteuert. Der geht jetzt im September schon in die 4. Staffel. Ist es eine ähnliche Wut wie meine, die Sie dazu gebracht hat, da mitzumachen und jetzt auch das Buch zu schreiben?
Hallo Frau Knappe, ja. Also Wut würde ich nicht sagen, aber eher Verzweiflung, weil ich in der Sprechstunde immer wieder trotz der vermeintlich medialen Aufmerksamkeit der Wechseljahre Frauen sehe, wo ich denke, mein Gott, denen hätte man doch helfen können. Mhm. Und das macht mich mehr traurig und verzweifelt, aber auch ein bisschen wütend. Da kann ich mich gar nicht rausnehmen. Und deswegen war das der Grund, dass ich auf die Anfrage von Katrin Simonsen, sollen wir zusammen einen Podcast machen, begeistert Ja gesagt habe. Und die Rückmeldungen zu dem Podcast zeigen mir auch, dass wir damit irgendwie ins Schwarze getroffen haben.
Auf jeden Fall. Ich beobachte, dass wir ja zumindest anfangen, mehr zu sprechen über uns als, ich sag jetzt mal, zyklische Wesen insgesamt. Also sowohl über die Menstruation als auch über sowas wie PMS und auch die Menopause. Es gibt insgesamt mehr Offenheit, inzwischen auch schon Bücher, Dokumentationen, eben ihren Podcast. Und trotzdem erzählen Frauen so oft, dass sie in ihre Gynäkologinnen Sätze sagen wie, na, da müssen sie einfach durch. Oder sowas wie, ja, probieren sie doch mal Entspannungstechniken. Oder im besten Fall vielleicht sogar, sie sind einfach ratlos. Wie kann das denn sein?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und es macht auch mich so ein bisschen verzweifelt und wütend. Ich glaube, ein bisschen was hat es mit dem Ausbildungsstand zu tun. Die Wechseljahre und überhaupt Hormone von Frauen kommen in der Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern nicht sehr vor, im Studium knapp. Aber wo es eigentlich sicher hingehört, wäre in die Ausbildung zur Fachärztin oder zum Facharzt für Frauenheilkunde. Das wird aber überwiegend im Krankenhaus gelehrt. Und im Krankenhaus, da kommen Hormone nicht vor. Da kommt Krebs vor, da kommen Geburten vor, aber eben nicht die Hormone. Das heißt, tatsächlich ist das Wissen, ich würde mal sagen, nicht so gut ausgebildet. Das heißt, es erfordert sehr viel Eigeninitiative von Ärztinnen und Ärzten, sich da gut fortzubilden. Da gibt es inzwischen viele Fortbildungen, aber das ist ein Grund, glaube ich.
Moment, habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Es fehlt zum einen daran, das Wissen in der Facharztausbildung zu vermitteln, aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, fehlt das Wissen auch grundsätzlich noch, oder? Ein ganzes
beides.
Stück weit.
Mhm. Also es fehlt beides noch, aber die Studien, die gibt es und die nehmen auch zu, aber Sie haben völlig recht, gerade die Perimenopause, das ist die Übergangsphase, kommt in Studien zu wenig vor, da wird aber dran gearbeitet. Vielleicht hat aber auch das was mit zu tun, wenn Ärztinnen so lapidar sagen oder Ärzte, da müssen sie jetzt durch, dass die Frauen schon zum Aushalten so ein bisschen erzogen werden. Mhm. Und vielleicht haben die Frauen selber, die Ärztinnen, keine Erfahrung oder schlechte gemacht. Also da wird auch viel Übertragung findet statt und dann gibt es ganze Gruppen, die sagen, ja, das ist was ganz Natürliches. Ja, aber das, was Natürliches eben auch mal wehtun kann oder Beschwerden macht, das muss man auch akzeptieren, auch als Arzt und Ärztin.
Jetzt sprechen wir doch mal über die Perimenopause, die Sie angesprochen haben. Da werden über 30 Symptome zugerechnet, die man dieser Zeit zuschreiben könnte. Ich hatte es schon gesagt, da wären sowas wie Depressionen im Spiel oder Herzrasen, Schlaflosigkeit, Haarausfall und so weiter und so fort. Da ist also klar, mit einer Pille ist es nicht einfach getan. Wo kann man denn die nötige Differenzierung da reinbekommen und welche Ansätze gibt es vielleicht auch schon, die Frauen gut durch diese Zeit zu begleiten?
Das Wichtigste ist das Zuhören und sich genau ins Bild setzen, wie ist das Muster der Symptome, welches Symptom stört die Frau am meisten. Ich sage immer, wenn ich eine Fee wäre, welches Symptom soll ich wegzaubern? Und dann mache ich richtig so eine Hitliste. Ich glaube, eine differenzierte Erhebung der Symptome ist total wichtig, auch rauszufinden, wo in diesem Prozess befinden wir uns? Hat der Eierstock schon komplett aufgehört zu arbeiten? Arbeitet der noch wie verrückt? Ist es so eine Achterbahnfahrt der Hormone? Das heißt, ich muss mich schon darauf einstellen. Ich muss dann differenziert mögliche Hormonansätze bieten. Und da ist es eben nicht das Thema, eine passt für alle, sondern man muss immer im Einzelfall entscheiden. Das individuelle Vorgehen, was sich auch im Laufe der Jahre, es sind ja Wechseljahre und nicht Wechselmonate,
Wechselwochen.
Ändern kann. Wechselwochen, es sind keine Wechselwochen, es sind Wechseljahre. Und man muss immer individuell vorgehen. Was kann man machen? Es gibt Hormontherapien. Das ist in der Perimenopause schwieriger als in der Postmenopause, also wenn noch viel Hormone da sind, muss ich immer mit dem Aufbäumen des Eierstocks rechnen. Das macht es ein bisschen schwierig. Es gibt aber auch pflanzliche Ansätze und Sie haben vorhin auch Entspannungstechniken genannt. Auch die sind durchaus sinnvoll, wenn sie gezielt eingesetzt werden. Also es gibt ganz viel, was man machen kann, aber individuelles Vorgehen ist gefragt.
Und es ist mühsam und es ist kleinteilig, höre ich daraus.
Sehr kleinteilig. Es ist extrem komplex. Ja. Und ich finde, jede Patientin, die sich mir vorstellt, hat irgendwie ein anderes Muster von Beschwerden, auch ein anderes Hintergrundkrankheitsbild, andere Risiken, bringt vielleicht noch andere Krankheiten mit. Ich muss schon sehr, sehr individuell vorgehen. Kostet natürlich auch Zeit.
Genau. Und damit Geld übrigens. Aber das am Rande. Welche Rolle spielt denn bei all dem aus Ihrer Sicht, dass wir ja im Grunde auch noch immer gesellschaftlich gesehen kein konstruktives, also kein wirklich gutes Bild von einer älteren Frau haben? Also sprich, mit dem Ende der Fortpflanzungsfähigkeit werden Frauen noch immer in die Unsichtbarkeit und bis hin zur Wertlosigkeit gedrängt. Wie spielt das da rein?
Das spielt sicher da rein. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum es so ein gewisses Tabu immer noch ist, weil Wechseljahre gleichgesetzt wird so und dann werde ich alt. Aber ich finde schon, dass sich da enorm was getan hat, auch gesellschaftlich. Die Frauen haben so ein bisschen mit dem Fuß aufgestampft. Aber man muss natürlich schon aufpassen, gerade die sozialen Medien suggerieren immer so ein Bild von Schönheit, Unvergänglichkeit, Schlankheit, ideales Frauen- und Körperbild. Und das ist schon noch immer sehr besetzt von Jugendlichkeit. Da müssen wir als ältere Frauen auch mit dran arbeiten, dass sich das ändert.
Also Susan Sontag hat das sehr treffend beschrieben und ich finde, wir sind nicht so weit weg von den 70ern und dem, was sie da aufgezeigt hat. Ne? Es gibt das Bild der Frau um die 20, der jungen Frau, und diesem Bild sollen wir dann, bis wir 85 sind, hinterherhechten und sind natürlich zum Scheitern verurteilt.
Also ganz genau.
Da ist tatsächlich noch einiges zu tun. Ich hatte es ganz am Anfang gesagt, der Podcast Hormongesteuert ist unglaublich erfolgreich. Es gibt im Moment 37 Folgen. Die vierte Staffel kommt jetzt und dazu gibt es eben das Buch. Was erwartet denn die Leserinnen und Leser in diesem Buch, das Sie zusammen mit Katrin Simonsen geschrieben haben?
In dem Buch werden natürlich ganz konkret nochmal Fragen aus dem Podcast angesprochen und wir haben uns bemüht, auch Hörerinnenfragen, ganz praktische Fragen zu den Therapien, wie mache ich das denn, auf was muss ich achten, nochmal zusammenzufassen. Im Grunde ist so ein kleines Nachschlagwerk, wo man dann immer gucken kann, welche Frage beschäftigt mich gerade ganz besonders. Das heißt, man kann so gucken, in welcher Phase bin ich gerade, auf was muss ich achten. Im Grunde so ein praktischer Kompass durch die Wechseljahre.
Also, Hot Stuff, Wechseljahre, Wissen to go soll Frauen mit Partnerinnen und Partnern ein Kompass sein durch die verschiedenen Phasen der Wechseljahre. Ich sage erstmal vielen Dank der Ärztin und Autorin Katrin Schaudig für dieses Gespräch.
Ja, und ich danke für die Gelegenheit.
Und auch den Podcast Hormongesteuert finden Sie natürlich auf den Seiten von mdr.de und auch in der ARD Audiothek.
Boris von Brauchitsch, Paula Modersohn-Becker. Im nächsten Jahr würde Paula Modersohn-Becker ihren 150. Geburtstag feiern. Die 1876 in Dresden geborene Künstlerin hat, wie wir wissen, selbst nicht mal ihren 32. Geburtstag erleben dürfen. Sie starb kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes an einer Embolie. Boris von Brauchitsch widmet der Malerin nun eine neue Biografie. Der Kunsthistoriker, Kurator und Fotograf schrieb zuletzt über das Leben von Gabriele Münter, aber auch über Caravaggio und Leonardo da Vinci gibt es Biografien aus seiner Hand. Eva Geding hat das neue Buch gelesen.
Ein zuversichtliches Lächeln auf den Lippen und einen extravaganten Hut auf dem Kopf schaut sie in die Ferne. Das Foto, das Boris von Brauchitsch seiner Biografie vorangestellt hat, zeigt Paula Modersohn-Becker im Alter von 29 Jahren als selbstbewusste Künstlerin. Schon als Kind sei sie durch ihren ausgeprägten Egoismus aufgefallen, zitiert Brauchitsch aus Briefen und Selbstzeugnissen der Künstlerin. Er selbst plädiert eher für zielstrebig und beschreibt sie zugleich als ewig unzufrieden mit ihrem Können.
Wenn ich es nur zu etwas bringe, ist der Tenor, der ihr Künstlerdasein durchzieht. Ich bin atemlos, ich will immer weiter, weiter. Ich kann die Zeit nicht erwarten, da ich etwas kann, notiert sie im Dezember 1898. Doch das Gefühl der Unfertigkeit und der Erwartung einer künstlerischen Erfüllung begleitet sie bis zu ihrem Lebensende.
Der erste große Schritt nach ihrem Zeichenunterricht in Berlin ist für Paula Modersohn-Becker der Umzug nach Worpswede. Zwar sei der Stern der berühmt-berüchtigten Künstlerkolonie damals schon im Sinken gewesen, vermutet der Autor, doch die junge Frau macht sich voller Enthusiasmus ans Werk. Zahlreiche Abbildungen im Buch zeugen von der Eigenständigkeit ihrer Kunst. Im Vergleich dazu wirken die Arbeiten ihrer etablierten Kollegen oft pittoresk und künstlich.
Die Körperformen sind in der Tat monumental, ihre Darstellung archaisch, ihre Physis wie grob behauenes Holz. Der Versuch, Wahrheit durch Einfachheit zu vermitteln, ist unübersehbar.
Boris von Brauchitsch unterzieht in seinem Buch die Künstlerkolonie in Worpswede samt der romantischen Vorstellungen, die sich bis heute darüber halten, einer kritischen Betrachtung.
Erstaunlich, wie wenig fast alle Worpsweder Künstler das Elend der Torfbauern, die geringe Lebenserwartung, das Leben im Morast gesehen oder gar als problematisch empfunden haben.
Schreibt Brauchitsch. Nicht ohne Spott beschreibt er die untereinander konkurrierenden männlichen Künstler sowie deren oft nationalistische Tendenzen. Zum Beispiel bei Gerd Mackensen.
Wenn Mackensen zwei Frauen zeigt, die eine Egge über den Acker ziehen, während der Mann hinter ihnen lediglich dafür sorgt, dass die Frauen und die Gerätschaft in der Spur bleiben, ist das selbstverständlich nicht als Sozialkritik gemeint, sondern als Heroisierung archaischer Befindlichkeiten.
Auch Paula Modersohn-Becker war auf der Suche nach einer spezifisch deutschen Kunst, erklärt Brauchitsch. Angeregt durch das Studium französischer Malerei bei ihren regelmäßigen langen Aufenthalten allein in Paris. Die Stadt wird zu einem Ort der persönlichen Freiheit, zu einem Gegenentwurf ihres Ehelebens auf dem Dorf. Bis sie sich schließlich von Otto Modersohn trennt und ganz nach Paris zieht. Die Briefe der Eheleute, aber auch von Verwandten und Freunden zeugen vom Tauziehen, das sich ihrem Schritt anschloss.
Ich konnte es nicht mehr aushalten und werde es wohl auch nie mehr aushalten können. Es war mir alles zu eng. Stör mich nicht, lass mich gewähren. Es ist so wunderschön, schreibt sie an ihre Mutter.
Beim Lesen wünscht man sich sehr, dass sie sich nicht umstimmen ließe. Man weiß schließlich, wie es ausgegangen ist. Paula Modersohn-Becker kehrt zu ihrem Mann nach Worpswede zurück, wo sie kurz darauf schwanger wird. 3 Wochen nach der Geburt ihrer Tochter stirbt sie an einer Embolie.
Finanziell erfolgreich wäre sie mit ihrer Kunst auch in Paris voraussichtlich nicht gewesen. Womöglich wären ihre Bilder bei einer Haushaltsauflösung im Müll gelandet.
Hält Brauchitsch aufkommendem Bedauern entgegen. Dass sie Zeit ihres Lebens als Künstlerin nie wirklich ernst genommen und ihr mehr als 700 Gemälde umfassendes Werk erst nach ihrem tragischen Tod gewürdigt wurde, hält der Autor für wesentlich bedauernswerter. In seiner Biografie bringt er uns diese beeindruckende Malerin in ihrer Vielseitigkeit und Widersprüchlichkeit nahe.
Eva Geding war das über die Biografie Paula Modersohn-Becker von Boris von Brauchitsch, ist im Verlag Surkamp erschienen. Richard Overy, Hiroshima, wie die Atombombe möglich wurde. Heute am 15. August vor genau 80 Jahren kapitulierte Japan und das auch unter dem Eindruck einer verheerenden neuen Waffe, die die Amerikaner am 6. und 9. August gegen die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki eingesetzt hatte. Mit dem Atombombenabwurf auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 wurde der Zweite Weltkrieg auf grausame und bislang beispiellose Weise beendet. Mit dem Einsatz dieser neuartigen Bombe wurden zugleich die Spielregeln künftiger Politik neu gesetzt. Also wer über Atomwaffen verfügt, handelt aus einer Position der Stärke und Drohung heraus. Und diese Position nahmen dann im 20. Jahrhundert vor allem die USA und die Sowjetunion ein. Der britische Historiker Richard Overy untersucht in seinem Buch die konkreten Umstände des Atombombenabwurfs und er fragt, ob dieser Abwurf aus militärischer Sicht tatsächlich notwendig gewesen ist, notwendig zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Für uns gelesen von Jörg Schieke.
Die amerikanische Militärführung befand sich in einem Dilemma. Der Krieg war zwar so gut wie gewonnen, aber um die Japaner zu einer Kapitulation zu bewegen, würden, Stand Frühjahr 1945, weitere verlustreiche Kämpfe und schließlich Invasionen der japanischen Hauptinseln notwendig sein. In dieser Situation nun entschieden sich die Amerikaner für eine Form des Luftkrieges, die Flächenbombardierung, die bereits von den Briten gegen Deutschland eingesetzt worden war.
Flächenbombardements waren ein zentrales Element im strategischen Arsenal der Westalliierten, eines, das dem sowjetischen Verbündeten nicht zur Verfügung stand. Diese Art der indirekten wirtschaftlichen Kriegsführung passte gut zu dem strategischen Konzept, das den militärischen Druck auf die Heimatfront des Feindes als legitimes und effektives Ziel für den Einsatz der eigenen Luftstreitkräfte ansah.
Historiker Richard Overy, und das ist eine zentrale These seines Buches, sieht die Entscheidung für die Atombombe schon in dem Moment gefallen, da die Amerikaner von gezielten, punktuellen Luftangriffen eben zu solchen Flächenbombardements übergingen. Die Kriegsführung aus Sicht der Amerikaner musste keine Rücksicht mehr nehmen auf moralische oder kriegsrechtliche Bedenken, denn der Schutz der eigenen Soldaten hatte Vorrang und moralisch waren die Alliierten als die, die sich verteidigten, ohnehin im Recht.
In der Heimat und an der Front wurden die Japaner kollektiv wie Tiere angesehen, am häufigsten als Affen, aber auch als Ungeziefer oder Insekten, die es auf die eine oder andere Weise auszurotten galt. dass die Kriegsführenden im Pazifikkrieg diese Sicht auf die Japaner hatten, war nicht die Ursache der Brandbombenangriffe, aber sie trug zur moralischen Abstumpfung bei.
Zwar gab es einzelne kapitulationsbereite Stimmen auch unter den japanischen Generälen, aber insgesamt war die japanische Seele nach wie vor auf die Erfüllung ihrer traditionellen Tugenden ausgerichtet. Treue zum Kaiser bei gleichzeitiger sozusagen naturgegebener Überlegenheit über Chinesen, Koreaner und andere asiatische Völker. Die Entscheidung, Hiroshima und Nagasaki mit der grausamsten aller Waffen anzugreifen, wächst bei den Amerikanern allerdings auch aus anderen Erwägungen und Motiven. Da ist zum einen der Ehrgeiz der amerikanischen Luftwaffenchefs, endlich als eigene, starke, gut ausgerüstete Teilstreitkraft wahrgenommen zu werden. Ein spektakulärer Bombenangriff würde diese Interessen untermauern. Und dann sind da die ehrgeizigen Forscher um Julius Robert Oppenheimer, deutschstämmiger Amerikaner, die ohne Skrupel begeistert sind von einem wissenschaftlichen Vorhaben, für das man ihnen 1942 ein eigenes Forschungsgelände in New Mexico eingerichtet hatte.
Nie zuvor, schrieb Viktor Weißkopf über seine Erfahrungen auf diesem Laborgelände, hatten meine Kollegen oder ich eine Periode durchlebt, in der wir so viel lernten, so viele Einsichten in die Struktur der Materie in all ihren Manifestationen gewannen. Dieses Gefühl des Staunens trieb die Wissenschaftler an, herauszufinden, ob die erst wenige Jahre alten theoretischen Durchbrüche in der Atomphysik sich in die Konstruktion eine Bombe umsetzen ließen.
Und diese Bombe bzw. die beiden Bomben funktionierten aufs Grausamste. Am 15. August verkündete Kaiser Hirohito im Radio die bedingungslose Kapitulation. Hier die historische Aufnahme. Und so ging der Zweite Weltkrieg doch schon im Sommer 1945 zu Ende. Es gab dadurch gewiss weniger amerikanische Kriegstote, dafür umso mehr zivile Opfer in Japan. Für die gern vorgebrachte Vermutung, dass die Amerikaner der Sowjetunion mit der Atombombe bereits erste Drohsignale für den Kalten Krieg senden wollten, findet Richard Overy keine Beweise. Es war wohl zunächst doch der heiße Krieg, den die Amerikaner mit den Atombomben entscheiden wollten. All das legt der britische Historiker in einer klar geordneten, stets eng an den Fakten und Dokumenten entlang geführten Untersuchung vor. Ein lesenswertes Buch, das diese letzte große Kriegshandlung detailliert in den Blick nimmt.
Jörg Schieke war das. Hiroshima, wie die Atombombe möglich wurde, von Richard Overy, übertragen ins Deutsche von Henning Thies, ist erschienen bei Rowohlt Berlin. Ja, kein leichtes Thema zum Schluss und leider von erschreckender Aktualität. Das waren die drei der Woche, die drei Tipps, die zum Denken anregen sollten. Und die Titel, wie immer auch hier in den Shownotes. Ein einigermaßen frohes und stabiles Wochenende mit ein bisschen Kühle und guten Momenten. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.